Es gibt mehrere Möglichkeiten, an den Säulen zu sägen. Man stürzt sie, lässt mit ihnen das Haus zusammenbrechen, atmet auf, wenn man das Glück hat, den Brustkorb noch bewegen zu können und der Staub sich nicht in jede Bronche gelegt hat. Oder aber man tauscht sie aus, konstruiert Krücken, die für kurze Zeit das Haus vor dem Einsturz bewahren. Dann besteht noch die Möglichkeit der Potjomkinschen Täuschung. Man lässt Säulen sein, aber es gibt kein Haus, das sie halten. Sie sind Schein und in ihrer scheinbaren Wichtigkeit dominieren sie. An ihnen ziehen obdachlos Ideologie, Vieh und Mensch vorbei. Am schönsten sind jene Säulen, die schon lange unbewohnte Häuser gerade halten. Hallen des Innehaltens. Und dann gibt es natürlich das Spiel mit den Säulen. Was kann man weglassen, was lässt sich bewegen, ohne dass gleich das ganze Haus einstürzt? Und was, wenn man draufkommt, dass das Dach schon lange nur von den Vögeln in der Luft gehalten wird, jede Säule ein Stück zu viel war? Aber man vermisst sie, denn sie haben uns den Blick verstellt. Die Lust an der Zerstörung ist eine vitale. Der kurze Moment der Freiheit von jeglicher Risikoabwägung absehen zu können. Unklar das Ergebnis. Der Schutt, aus dem wir die Zukunft lesen wollen, ist irritierend. Magere, ausgelöste Folgenabschätzungsversuche. Stellvertreterkriegssonaten hallen durch Europa.
Ich bin langsam, viel zu langsam und schaue die Nachrichten und warte, dass sie einfach bald nicht mehr da sind. Dass die tragische Geschichte eines jungen Mannes, der Vorarlberger ist und tötet, genau das bleibt. Eine tragische Geschichte und kein Anlassfall. Mir fallen die Grenzen der Anlässe auf und das Hadern der Protagonistinnen. In der Ruhe gibt es nichts, gegen das ich mich wehren sollte. Ich wehre mich gegen die Verleugnung, wie die Hilflosigkeit was kostet, aber ich nicht mehr weiß, was sie kostet, wie die Stille Klassenkämpfe an sonnigen Hügeln herunterrollen lässt, langsam.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Reaggregation von Gemeinschaften nach Dissoziation, etwa nach Trennung durch plötzliche Gewalteinwirkung mit ihrem Vermögen der morphogenetischen Wiederherstellung. Die Dynamik der Reaggregation einzelner Menschen und die Struktur von drei Gemeinschaften wurden untersucht. Eine Gemeinschaft in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, eine in den 1990ern und eine in der Gegenwart. Die Dissoziation der Menschen wurde mechanisch durchgeführt, die Gemeinschaften physisch durch Gewalteinwirkung getrennt. Der versuchte Wiederaufbau ihrer Strukturen wurde mit Hilfe von Medienbeobachtung, teilnehmender Beobachtung und Analyse vorliegenden Datenmaterials untersucht. Die untersuchten Gemeinschaften teilen sich gemeinsame Stadien der Reaggregation: Amorphous Cell Aggregate, Premorph, True Premorph und Functional Organism. Das heißt, funktionierende Gemeinschaft im Frühstadium, aber mit einer beträchtlich variierenden Reaggregationsrate zwischen den Menschen. Nur wenige Menschen sind in der Lage, nach der Bildung von Primorphen, also erste sich im Austausch befindliche Grüppchen, eine funktionierende, lebensfähige Gemeinschaft zu rekonstruieren. Die Gemeinschaftsrekonstruktion ist abhängig von dem Mobilitätsgrad der Menschen und ihren Kommunikationsstrategien. Die Entwicklung von Aggregaten, also vereinzelten Zusammenkünften, wird höchstwahrscheinlich aufgrund der Immobilität der meisten Menschen in ihrem Inneren gestoppt.
Der Austrofaschismus 2.0 ist ein Faschismus der HTL-Ingenieure. Das tut natürlich nicht weniger weh als jener des politischen Katholizismus, aber die Technokratie kennt eine andere Erotik.
Das Unvermögen bestimmter Gesellschaften, funktionelle und lebensfähige Gemeinschaften nach der Dissoziation zu rekonstruieren, ist jedoch möglicherweise kein dauerhaftes, artspezifisches Merkmal, sondern hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Lebenszyklusstadiums und der Versuchsbedingungen. Der Ursprung und die frühe Entwicklung mehrzelliger Tiere wie dem Menschen ist eines der faszinierendsten Probleme der modernen Biologie. Es ist offensichtlich, dass der Übergang vom einzelnen Menschen hin zu einer Gemeinschaft nicht möglich ist, ohne dass neue Mechanismen der Kommunikation und Integration entstehen, die einzelne Menschen zu Gruppen zusammenführen. Bis heute sind bedeutende Daten über das Verhalten und die Mechanismen der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation sowie der Interspecies-Kommunikation, die für die Untersuchung außen vor gelassen wurde, nur schwer in vergleichbaren Sets vorhanden. Die Integration von segregierten Menschen in intakte Gemeinschaften sowie auch Regenerationsprozesse von Gesellschaften bedürfen ausführlicher Untersuchungen. Genaue Versuchsanordnungen, vor allem hinsichtlich des Einflusses von Interspecies-Integration, stehen noch aus, sind jedoch unerlässlich, um genauere Vorhersagen treffen zu können. Die herausragendste Manifestation der Formbarkeit von Gemeinschaftsstrukturen ist die Fähigkeit ihrer Beteiligten, sich nach der Dissoziation wieder zu sammeln. Kleine Gruppen unterschiedlicher Strukturen werden durch jene Aggregation gebildet und in bestimmten Fällen erfolgt eine vollständige
Vicolo del Erbe, aber für mich ist es die Gasse des Erbes geblieben. Lastet links, lastet schwer. Er nimmt indes keine Notiz von mir. Gestern habe ich die Kleintierzüchter um Erlass meiner Vereinsgebühr gebeten. Die Schrebergärten sind weniger kulant. Es wird knapp. Ich zähle die Groschen, während mein Cousin die alten Lieder singt von der Inflation von vor 10 Jahren oder waren es doch schon 11. Keine Zeit, die Groschen zu zählen. Die Groschen zählen sich weg wie von selbst. Kugeln herunter und hinauf, bis irgendwann wieder jemand einen neuen findet. Einen neuen Groschen findet. Das Futtermittel wird knapp, aber ich sage es den Kindern nicht. Sie sammeln, was sie finden für die geliebten Hasen, binden ihnen kleine, essbare Blumensträuße und freuen sich. Wenn sie nur Grünzeug zu essen bekommen, werden die Hasen nichts und sie werden bockig und beißen. Er hat gelacht, als ich ihm gesagt habe, dass ich nicht will, dass die Kleinen beim Schlachten zuschauen, dass ich sie oft stundenlang beobachte, wie sie die Jungtiere herausnehmen und kleine Nester aus Heu für sie bauen zwischen den verfransten, brüchigen Bierkästen, die wir als Gehege verwenden. Angeknabbert sind die Ecken, jeder Hase kurz vorm Ausbruch, immer einen Biss davor. Die Löffel doch keine Löffel, lachen die Kinder. Er hat gelacht und erst aufgehört, als ich ihm gesagt habe, dass ich den Ältesten dann ordentlich hernehme und ihn den Hasen erhalten lasse, wenn ich ihm mit dem Holz einen drüber ziehe, zuerst dem Hasen. Respekt durch Lügen. In Wirklichkeit fühlt es sich jedes Mal so an, als würde ich die Kinder schlagen und nicht die Hasen. Sie lächeln, wenn es am Abend zur Abwechslung Hasengulasch gibt. Ers Hand bleibt für die ganze Zeit der Sitzung in seiner Aktentasche. Eine Frau ist seit 2 Tagen abgängig. Man vermutet sie im Wasser, aber der Pfarrer will erst beten, wenn er sicher ist. Freitod, seit 3 Tagen habe ich Freitod im Kopf. Aber der Hans hat gesagt, ich soll das nicht aussprechen. Selbstmord. Er war nicht da, wo der Hans mir in die Rippen gestoßen hat, dass ich aufhöre zu reden. Sie sterben unseren Tod, hat der Hans gesagt. Und ich habe ihn nicht verstanden. Bei der Sitzung ist mir schlecht geworden. Sie haben die ganze Zeit nachgeschenkt. Sturm. Er wollte es so. Er bewegt sich langsam auf mich zu. Der Wettstreit ist eröffnet. Er wartet. Er steckt die rechte Hand zwischen gelbseidenen Notizzettel in seine schweizlederne Aktentasche. Auf Halt im Versteck. Er atmet flach, leidenschaftslos. Doch er ist nicht leidenschaftslos. Er ist in einem ruhiggebildeten Wolkenbau der
Angitant schreibt, weil sie als Einzige in die andere Richtung gezogen ist, Jahre später aus Bozen an Helene.
Die Sozis waren in 5 Minuten weg in den 30ern.
2 Theorien, der Außendruck, Europa, der Faschismus am Vormarsch, nicht aufzuhalten und die innere Zerrissenheit der Sozialistischen Partei. Und ich habe dann die Stelle bei der Gemeinde nicht bekommen, wegen dem Dekret, schreibt Helenes Angitant. Die Doppelverdienerverordnung, der Einstellstopp von Frauen in den öffentlichen Dienst, gottgewollte Ordnung, politischer Katholizismus. Die Verordnung der Bundesregierung vom 15. Dezember 1933 über den Abbau verheirateter weiblicher Personen und andere dienstrechtliche Maßnahmen. Und davor, 1933, die Notverordnung und alle Kummerl, verhaftet, schutzhaft, sicherungshaft auf Zeit.
Echsenwolle. Die Echsenform als eine zentrale Wollquelle. Die Wolle der Echsen kann nicht flauschig sein. Von Weitem wirkt sie vielleicht gestrandet, gebauscht, aber sie kann niemals flauschig sein. Die Echse ist viel zu seriös, um dem Flausch klein beizugeben. Also 2. Wir haben eine Lösung eröffnet. 3. Es ist kalt. Manchmal trifft es uns. Die Tropfen werden weniger. Ein Stein, eine Wasserflasche. Wieder mal 4. Sie haben Steine in Säcken. Vor mir wird es einen kurzen Moment still. Niemals fürchte ich mich, wenn ich euch höre. Biosphäre, Resilienz. Wenn es sich bewegt, habe ich keine Angst. Ich höre 70 Lungen. 5 Uhr. Gestern haben sie neben mir aufgehört zu atmen. Gegen 5 Momente, der Akku auf Reserve, die letzte Nachricht wische ich weg. Die Shanghai Composite um 9% gesunken. Zum 6. Mal. Ich kratze die Scheibe meines Telefons, bis es sichtbar ist, das Licht. 7 ohne Bedeutung. Es ist soweit. Ich wünsche mir die Stille. Wir laden uns auf, die Hast ausgemacht. Ich habe aufgehört zu zählen. Zum Glück ist mein Akku leer. 8. Seit gestern schlage ich regelmäßig auf den Mann neben mir ein. Ich passe auf, ihn nicht zu sehr zu verletzen. Durchatmen. Das Jammern wegdrücken. Regelmäßig. Übermorgen höre ich auf damit. Nur noch 9. Ich bin aufgewacht. Ich habe mein Telefon verloren. Mit dieser Haltestelle. Regelmäßig. Ich schlage auf den Mann ein, er jammert nicht mehr. Ich höre 4 Atemzüge, 2 Telefone läuten. 1. 10 Stunden und 267 unbeantwortete Anrufe.
Genaue Versuchsanordnungen, vor allem hinsichtlich des Einflusses von Interspecies-Integration, stehen noch aus, sind jedoch unerlässlich, um genauere Vorhersagen treffen zu können. Die herausragendste Manifestation der Formbarkeit von Gemeinschaftsstrukturen ist die Fähigkeit ihrer Beteiligten, sich nach der Dissoziation wieder zu sammeln. Kleine Gruppen unterschiedlicher Struktur werden durch jene Aggregation gebildet und in bestimmten Fällen erfolgt eine vollständige Rekonstruktion der funktionalen und lebensfähigen Gemeinschaft. Primorphe stellen damit eine Zwischenstufe zwischen kleinen Gruppen und den Anfangsstadien der Gemeinschaftsrekonstruktion dar. Erst nach vollständiger Primaufbildung kann der Prozess der funktionellen Gemeinschaftsrekonstruktion beginnen. Diese Rekonstruktion erfolgt nicht durch Aussortierung bereits entschlossener Mitglieder der zerstörten Gemeinschaft, sondern beinhaltet umfangreiche De- und Transdifferenzierungen der agierenden Menschen. Das Schicksal der transdifferenzierenden Menschen hängt von der Position der Person innerhalb der ersten Gruppierung ab. Die Reaggregation der Menschen ist somit ein günstiges Modell für die Analyse des detaillierten Funktionsverhaltens von Gemeinschaften und der Interaktionen verschiedener Personen, ihrer Fähigkeiten zur De- und Transdifferenzierung, der Mechanismen der Wiederherstellung der Menschen.
Ich habe dann die Stelle bei der Gemeinde nicht bekommen, wegen dem Dekret.
Viel weiß nicht. Ein Stück Liebe, die gelebt werden musste. Ein Stück Apfelkuchen und zwei Menschen. Helenes Angst vor Christian war nach ihrem ersten Kurzurlaub nach Krems verflogen. Zinshäuser in Wien, wobei zwei davon in der Schultergasse und derzeit heiß begehrt, trotz der Zinshausflaute Mitte der 90er, etwa 17 in Pressburg, wobei bis dato die Eigentumsverhältnisse von drei Objekten nicht ganz geklärt werden konnten. Und das in einem, durch Missverständnisse von Seiten der Stadt Bratislava zugegeben, zu einer Delogierung Ende der 90er kam. Ein Aktienpaket
und ich habe dann die Stelle bei der Gemeinde nicht bekommen, wegen dem Dekret.
Jedoch meist sich hervorragend entwickelnde Firmenbeteiligungen. Wobei Christian stets auf Mehrheitsbeteiligungen in seinen Investments Wert legte. Er war ein Venture Capitalist. Bis zu der Begegnung mit Christian hatte Helene den Begriff weder jemals gebraucht noch bewusst wahrgenommen. Sie las keine Wirtschaftsteile und dies, obwohl Magazine, internationale wie nationale und Tageszeitungen in ihrer Wohnung ein natürliches Biotop gefunden zu haben schienen. Sie vermehrten sich prächtig. Niemals hatte sie begonnen, sich für Wirtschaft zu interessieren, vermutlich weil niemand in ihrer Umgebung sie auf diese für sie wahnwitzige Idee gebracht hatte. So wie sie niemals von sich aus irgendetwas einfach so ausprobierte, was ihr nicht eine vertrauenswürdige Person empfohlen hatte. Keine Sushi-Experimente ohne ihre beste Freundin, kein Minidisc-Recorder ohne ihren Bruder. Sie war eine Sammlerin. Eindrücke, Kochrezepte, Fruchtsäfte, Meinungen. Vorsichtig, niemals vorschnell. Und hatte die Angewohnheit, die Eindrücke quasi unbürokratisch in ihre Welt zu integrieren. Christian war jemand zum Ausprobieren. Im ersten Moment könnte man denken, wenn man ihre Begegnung betrachtet, ein neuer Eindruck, diesmal ohne Empfehlungsschreiben, aber dies wäre eine zu oberflächliche Betrachtung gewesen. Bekannt war ihr seine Sprache, die Art, wie er zuhörte und selten Antworten ohne Wiederholung des eben Gesagten gab, sein Insistieren und Verharren auf einzelnen Worten, welches das Zuhören erschwerte und es andererseits niemals erlaubte, nicht zuzuhören. Vorausgesetzt, man zeigte Interesse an diesem Mann. Ihm haftete nichts Fremdes an. Seine Jeans waren alt, sein Leiberl verwaschen, seine Füße steckten in ausrangierten Schuhen. Keine Rede von wohlhabenden Männern in teuren Maßanzügen, zugegeben ein Vorurteil, welches sie ein wenig ärgerte. Am Anfang hatte sie ihn gar nicht erst wahrgenommen, nur seine Begleitung. Kein Tag ohne kleine Überraschung, ein Muss, um ihre Eindrucksammlung nicht absterben zu lassen. Und dies war ein wenig zu ihrem Motto geworden. Keinen Tag in meinem Leben möchte ich vergessen, alles in Erinnerung behalten, abrufbar. Und was zu bereuen ist, möchte ich bereuen und ändern wollen. Formulierte sie einen gelben Cocktail in der rechten Hand haltend. Das ist eine semi-private Wahlparty 99 des Wiener Wirtschaftsbundes. War für die Sammlerin ein wahrer Segen. welche sich unter normalen Umständen, das heißt nicht in Begleitung ihrer kleinen Brüder, lieber die Zunge herausreißen ließen, als ihr Alter zu einem Gesprächsthema zu machen, indes angesichts von eben jenen kleinen Brüdern kein Problem damit hatten. Sie kokettieren. Und sie fragte sich, was diese Frau Anfang 40 dazu brachte, sich für ihren Bruder zu entschuldigen. So als wären sie 5 und 12 und eben dabei, sich ein Eis oder eine Fahrkarte zu kaufen. Helene dachte, dass die beiden in einer fremden Umgebung groß geworden waren. Eine Umgebung, die es notwendig machte, dass eine große Schwester schützend ihre Hand über ihren kleinen Bruder hielt. Wegen der Fremde, die nicht zu ihrem Haar und ihrer Aussprache passte. Und auch ein wenig demütig. Hier in Wien auf dieser Wahlparty, ohne wirklichem Anlass, ohne Freude, vielleicht aus Pflichtgefühl heraus. Oder purer Lust, ein Grund, den Helene für sich ausschließen konnte, gedrängt in seichte Cocktails, wiederholte sich dieser Mechanismus, dem sich Christian weder empört entzog noch kommentierte. Er ließ es einfach gewähren und stellte sich Helene vor, indem er ihr seine zuckrige Cocktailhand entgegenstreckte. Helene zögerte nicht, sie blieb an ihm picken. Und die Schwester mit dem unglücklichen Namen Irene stellte sich ebenfalls vor, unterließ es aber geistesgegenwärtig ihrerseits, Helenes Hand zu schütteln. Christian nannte sie Nene. Und obwohl die beiden von ihrem Äußeren her in mehr als nur 2 verschiedenen Welten zu leben schienen, reagierte sie zärtlich auf dieses Nene und bot an, frische Getränke zu holen. Christian machte keine Anstalten, ihr diesen Gang zu ersparen. Ganz im Gegenteil, er bestellte zusätzlich belegte Brote oder Nüsse oder nein, vielleicht auch Chips, aber nur wenn du welche mit Salz und ohne Paprika oder ich weiß es nicht, vielleicht kannst du welche kriegen. Irene schaute fragend in Richtung Helene und obgleich jene dieser großen Schwester zum ersten Mal in ihrem Leben begegnet war, begab sie sich bereitwillig unter ihre Fittiche und meinte, ohne sich im Vorhinein zu bedanken und ihr ihre Hilfe anzubieten, wie sie es normalerweise getan hätte, Servietten wären fein. Aber noch bevor Brote, Cocktails und Servietten eintreffen konnten, traf der Herzinfarkt ein und suchte sich diesen dünnen, leicht rachitisch wirkenden Mann aus. Anscheinend war es der Ehemann einer weiteren PR-Chefin. Zwar wirkte er unscheinbar, war allerdings ein lustvolles oder gepeinigtes Anhängsel seiner starken Frau. Ein Bild, welches die Anwesenden aus schlechten Vorabendserien in ihr Leben integriert hatten. Er war ruhig, doch wirkte nett, unauffällig, aber zärtlich. Ein Business-Reengineering-Mensch, was seinen Herzinfarkt erklärte und seine Lieblichkeit demaskierte, dachte Helene. Während des Vorfalls starrte sie nicht auf die Leiche. Ziemlich schnell war klar, dass dieser Mann tot war, sondern auf Christian, auf seine Hände, die langsam schwer wurden, und seine Augen, die nicht still blieben, ständig durch den Raum schweiften auf der Suche nach einem Fluchtweg. Er richtete seinen Blick auf den Leichnam. Warum soll man nicht vergessen wollen, Helene? Erklären Sie mir einen Grund, warum man nicht einfach jeden Tag und jeden Moment einfach vergessen wollen sollte. Und obwohl Helene in diesem Augenblick, in diesem Moment, den sie ihrerseits keineswegs vergessen wollte, zum ersten Mal ihren Namen aus Christians Mund hörte und nichts anderes mehr am heutigen Tag hören wollte, damit sie dieses Helene aufheben konnte, so lange wie möglich aufbewahren konnte in ihrer Erinnerung, erwiderte sie ihm in reiner Sachlichkeit, ganz ohne Trost in ihrer Stimme, weil dann Christian, sie versuchte ihrerseits seinen Namen natürlich über ihre Lippen gleiten zu lassen, weil dann das Grauen jeden Tag von neuem bei dir vorbeischaut und du keine Chance hast, dich daran zu gewöhnen.
Zu den Methoden. In der vorliegenden Studie wurden 3 Gemeinschaften benutzt. Eine kleine proletarische Gemeinschaft im Zeitraum vor und nach den Februarkämpfen 1934, eine Gemeinschaft kurz vor und nach der Schüsselära um 1999 und eine Gemeinschaft der Gegenwart. Vor der Dissoziation befanden sich die beiden ersten Gemeinschaften im Stadium des postreproduktiven Wachstums und enthielten keine nennenswerten reproduktiven Elemente. Bei der letzten sind reproduktive Elemente nicht ausgeschlossen.
2. Juni 2016. Heute habe ich das unbeständige Gefühl gehabt, in die Gegenwart gerutscht zu sein.
Machiavelli Light durchgekaut. Die Komplexitäten sind Milestones im Businessplan, MD, CD, OD, affektgesteuerte Lagen, die den Blick auf die neuen Reichen gerichtet halten. Die Infantilität neu auslegen, auflegen. Wir müssen beschützt bleiben, wir müssen beschützt sein. Die Ambivalenz ist abgeschafft. Hier ist alles in normierten Linien. Die Anschlüsse, USB 3, Micro-USB, standardisierte Protokolle. Am Abend Drogenrausch und untertags die Lotusblüteneffekte. Nichts bleibt haften, niemand haftet. Die Schuld in kleinen Schachteln, fein verziert mit orientalischen Einlegearbeiten. Wir müssen wieder über die Schuld sprechen. Wer macht sich schuldig?
Die Waffe des Krieges ist die akustische Stille. Nach der Zerstörung die Stille vor der Zerstörung und die Vorsicht als Handlung aus dem Defizit. Die Angst, dass jede Sekunde diese Stille in etwas Lautes, Unsicheres ausbricht, ausartet. Es ist die Absenz des Lebens. Die Frequenzen des Alltags sind gelöscht. Ich behaupte, sie sterben, bevor der Krieg begonnen hat.
Christian war durch Zufall
der
zu Geld gekommen.
Der Tod kündigt sich nur in Glücksfällen laut an.
Sein Zittern, die leicht spastischen Bewegungen und seine automatische Ignoranz ließen auf Drogen schließen. Irgendwann vor 20 Jahren mit 5 Parker-tragenden Freunden in Londoner Kellern malte ich mir romantisierend die Szenerie aus, während ich gleichzeitig an die dunkelroten Opiumhöllen der Jahrhundertwende und windige Shanghaier Männer denken musste, wie sie englische Beamte und Handelsdelegierte sukzessive zum barmherzigen Mohn verführten, um Verträge für Gewürze und Knollen abzuschließen, damit sie diesem Treaty Port entkommen konnten und ihre Söhne nach London schicken. Und wenn es nicht ihre Söhne waren, dann sollten es deren Söhne sein. Nur leider freuten sich nicht alle Söhne über ihr Schicksal und so kam es, dass mit den Söhnen, den heimkehrenden Englischen, wie auch den wegfahrenden Shanghaier Söhnen, die Opiumhöllen in London auftauchten. Ich spann weiter, ohne an Christian zu denken, der neben mir wahrscheinlich an der zweiten Zigarette festhielt. Er war mir entwichen, hatte endlich seinen Fluchtweg in meinem Kopf gefunden. Meine Gedanken flüchteten erneut, Seezollverwaltung, Imperial.
Thank you.
Opiumpfeifen. Englische Beamte, wie wenig, ganz, ganz wenig britisch ihre Penisse von kleinen minderjährigen Mädchen. Vermutlich sahen sie für ihre europäischen Augen auch nur minderjährig aus, diese Mädchen aus dem Shanghaier Umland mit einer leicht brennenden Paste massieren ließen. Das Opium auf der Schleimhaut europäischer Penisse, nicht nur eine besondere Methode der Drogenaufnahme, der weiche rote Raum, erfüllt von Opiumrauch und dem rhythmischen Blubbern der Wasserpfeifen. Es verhinderte den vorschnellen Samenerguss, wegen seiner leicht betäubenden Wirkung. Eine Sonderbehandlung, die nur jenen zugute kam, die zum ersten Mal in einem der Opiumclubs eintrafen. Denn mit der Sucht kam das Abschlafen des Körpers. Und die stundenlangen Rauschzustände in sauerstoffarmen Räumen wirkten nicht sonderlich positiv auf die herrliche Männlichkeit der englischen Herren, mit und ohne chinesische Mädchen. Ein Initiationsritus in den Hinterräumen Shanghais. Nichts von diesem einmaligen Glück war andererseits in den Londoner Kellern mehr zu finden. Christian bemerkte meine geistige Abwesenheit, die er hasste, zumal er ihr hilflos gegenüberstand und die Unsicherheit verachtete. Es war ihm nicht möglich zu definieren, wann ich mit dem Abwesendsein begonnen hatte, wann ich aufgehört hatte, ihn zu beachten zwischen Kaffee und Buchstabenglauberei. Er schrie verärgert, Helene bitte. Helene, bitte. Ich ließ mich gerne bitten.
Die beiden ersteren Gemeinschaften starben während der frühen Stadien der Reaggregation. Die Dissoziationen wurden durch Gewalt bei ersterer und Infiltrierung bei zweiterer durchgeführt. Zwei unterschiedliche Methoden kamen dabei zur Anwendung. Die erstere, in den 1930ern angesiedelt, war geprägt von starkem Außendruck und Transformationsprozessen der unmittelbaren Umwelt, während die Gemeinschaft in den 1990er Jahren vor allem Umgebungsstörungen bedingt durch Destabilisierungen nationalstaatlicher Hoheiten und der fortschreitenden Kommodifizierung etablierter Prozesse. Hier wurde Infiltrierung benutzt. Die Affektlagen und Politiken sind in beiden Gemeinschaften vergleichbar. Es kommt zu keiner Dissonanz im menschlichen Reaktionsverhalten und die Variationen der Reaggregationsrate als auch das Endstadium der Reaggregation verhalten sich ähnlich. Nicht alle untersuchten Personen zeigen per se die Fähigkeit, funktionelle und lebensfähige Gruppen zu rekonstruieren. Bei vielen Untergruppen hört die Reaggregation im Primorph-Stadium auf. Bei einigen Personen entwickeln sich keine kontinuierlichen Aggregationsmechanismen und sie stoppen im Stadium der ersten Kleingruppenbildung. Die Morphogenese nimmt zum Teil unsichere Formen an und verliert sich in nicht nachvollziehbaren Assoziationsverhalten.
Da ist dann dasselbe passiert wie beim arabischen Frühling. Die alten Patriarchen
haben das Social Web unterschätzt. Und der Rechtsstaat gilt heute für 5 Minuten.
Und klammheimlich sind die Entscheidungen an ihnen vorbeigezogen, haben sich wie von Geisterhand verzahnt und gedreht, haben den Zahn der Zeit gezogen, sich einfach neue Brücken einbauen lassen, sind dann ganz ohne zu fragen die eigenen Bünde eingegangen, zuletzt niedergeschlagen. Es sind neue griechische Zeiten eingetreten, griechische Dilemmata und griechische Fragen, Trust and Dignity, Vertrauen und Würde. Und alles im Schatten der Spaßgesellschaft, des Militärs und der Polizei. Der Generationenvertrag ist ausgeblieben. Nicht erfüllt die Reihe der Väter nach den Söhnen und die Pubertät ist in Sicht nicht zu verdrängen. Sie bricht heraus aus allen Poren der Unzufriedenen und der wenigen Nutzer in stillen, heimlichen Machtausbrüchen. Sie spielen mit der Scham. Sie spielen alle mit der Scham der anderen und das Spiel wird ernst. Dann stehen die Vergewaltigungen am Programm, ganz plötzlich.
Während der Reaggregation werden die Menschen extremen Bedingungen ausgesetzt und können alle ihre Potenziale für Dedifferenzierungen und Transdifferenzierungen aufdecken. Darüber hinaus erlaubt dies uns, Experimente unter vollständig kontrollierten Versuchsanordnungen durchzuführen. Leider macht es die Dedifferenzierung der Mehrheit der Personen zu Beginn der Reaggregation sehr schwierig, Typen nachzuweisen, die nur auf deren Morphologie und Ultrastruktur beruhen. Bei der morphologischen Analyse sind gewisse Fehler und Ungenauigkeiten möglich. Daher erfordert die genaue Verfolgung des dedifferenzierenden Schicksals der Protagonistinnen im Verlauf der Reaggregation die Ausarbeitung spezifischer Methoden der Markierung der einzelnen Gemeinschaftsmitglieder. Darüber hinaus müssen wir die optimalen experimentellen Bedingungen aufklären und aufrechterhalten, die es bestimmten Menschen ermöglichen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Nur ein solcher Ansatz kann die eindeutige Konzeption des Gemeinschaftsreaggregationsprozesses garantieren und damit die vollständige Morphogenese ermöglichen.
الدكتاتورية تعني أن تعتاد النوم مع الخوف أن يفترس القلق أطرافك المتعبة أن تفقد الثقة بجدران منزلك بشوارع مدينتك أن تكون مجبرا على أكل خبز الكراهية وأن تبحث عن الحب، عن الصباحات الجميلة، عن ابتسامة ولا تجدها. دي ديكتاتور بيدويتت داس دير ديكتاتور انزري ياري شتلت داراوس زايني ليدر شوهي تسو فير.
Wie schön die Linie verläuft. Weg von seinen Bluetooth-Kopfhörerstöpseln hin zum Schneehorizont der Verliebten, abgetrennt in segregierten Abteilen. Und dann die schnelle Reaktion, ganz schnell abdrehen, wegdrehen, wegsperren. So werden wir aufgerufen, uns an Bilder von Sterbenden in Meeren zu gewöhnen und das Mitgefühl als Schwäche zu akzeptieren. Und im selben Atemzug wird Frauen die Selbstbestimmung genommen. Nein, es wird noch mehr genommen, nämlich das Recht, bloß hinzusehen. Denn die Stimme und das Recht auf Gefühle sind schon in den 90ern abhanden gekommen. Und so ist der Ekel nur wenigen zuerkannt, nämlich jenen, die sich vor Gewalt in der Familie grausen und daher Frauenhäuser schließen, oder jenen, die vor Gewaltmechanismen in Lagern zurückschrecken und sie daher auf Inseln verlegen, oder jenen, die die schlagende Hand fürchten und sie daher abhacken. Eine Tragikomödie der infantilen Machtwünsche auf fein geblümten Tischdecken drapiert. Auseinandersetzung kostet Kraft, wir sind nicht omnipotent. Nein, es geht auch in unseren Breiten wieder ums pure Menschenleben und den Kampf, Mensch sein zu dürfen.
Das Ergebnis. Die Unfähigkeit bestimmter Personen, funktionelle und lebensfähige Gemeinschaften während der Reaggregation zu rekonstruieren, ist jedoch möglicherweise nicht das feststehende Merkmal der Spezies Mensch. Zunächst einmal ist bekannt, dass der physiologische Zustand und die anatomische Struktur der Gemeinschaft während des Lebenszyklus und zu verschiedenen Jahreszeiten stark variiert. Das sind besagte Umwelt- und Umgebungseinflüsse. Es bedeutet, dass bei einer bestimmten Gemeinschaft die Fähigkeit ihrer Mitglieder, sich zu reaggregieren, in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus und während des Jahres variieren kann. Darüber hinaus zeigt sich bei winzigen Variationen der Versuchsbedingungen eine signifikante Reaktion und regenerierte sich nur innerhalb eines engen Bereichs von Bedingungen erfolgreich. Daher kann die Fähigkeit zur Reaggregation bestimmter Gemeinschaften auch je nach Versuchsbedingungen stark variieren. Diese Tatsachen erklären, warum bei Experimenten der Dissoziation durch Gewalteinwirkung mit vergleichbaren und ähnlichen Gemeinschaften so unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Das trifft auf physische und psychische Gewalteinwirkung gleichermaßen zu.
Die Ausgangssperre als Signalton. Es ist die Stille der Stadt, die durch meine Hose hinaufkriecht, sich in meinem Bauch ablegt. Die Zeit frisst sich in Schildkrötenmägen, lässt sie austrocknen. Sie lösen Lager auf, verwenden Salzsäure, umweltverträglichkeitsprüfungstauglich. Angenommen, abgelehnt. Lagersteine auf Lagerhallen, gestern gefoltert, heute mein Schlafsack. Busse führen direkt in Pandoras Box und Smartphones wischen sich über den Fluss, beiläufig in die Hand, zerbrochen, morsch, zerfressen. Nacktmulle vor Wahllokalen, schmerzlose Eusozialität. Im Radio laufen gereinigte Züge. Alle sprechen über Dynamik und sie laufen durch verstopfte Löcher an Blut und Fleisch. Aber der Krieg ist ein beständiges Warten. Er ist die Schwester der Unsicherheit? Nein. Stellvertreterkriege in unseren Breiten.